Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk. Heute am Donnerstag, den 8. April. Roman und Gianni, ihr kommt frisch aus dem Online-Training. Seid ihr schon heiß drauf, gleich nochmal 1,5 Stunden über Football zu reden?
Man kann
Easy
nicht genug
peasy.
Über Football reden.
Yes.
Deswegen macht man das Ganze, ja.
Ale ist auch da. Hi, Ale. Wir fangen an mit den News und da gibt's nur eine große News. Sam Darnold wurde getradet und zwar zu den Carolina Panthers. Die Jets bekommen dafür dieses Jahr einen Sixth Rounder und nächstes Jahr einen Second und Fourth Rounder. Wie findet ihr den Trade?
Passt. Ich fand es für beide Seiten eigentlich ganz geil. Also ich finde, sowohl die Jets haben echt nur ganz schön was rausgeholt, weil eigentlich, glaube ich, schon jeder wusste, dass sie den Quarterback an der 2 haben wollen. Und deswegen eigentlich jeder versuchen konnte, das Value halt runterzudrücken. Und dann 3 Picks rauszuholen, ist echt nur ganz gut. Und ich denke, die Panthers nehmen so ein bisschen Shotgun-Approach an Quarterbacks, dass sie einfach mal so ein bisschen einfach mal alles durchtesten. Und glaube, das Gefühl hatten, dann 8 ist einfach kein Quarterback mehr da, den sie wirklich, wirklich haben wollen. Und dann verstärken sie lieber ihr Team. Und Darnold hat nur, ich glaube, sie haben die 50 Option schon genommen, oder? Also haben jetzt 2 Jahre Darnold-Vertrag. Ich denke, mit dem kann man auf alle Fälle ja gewinnen. Und an sich mag ich das Roster von den Panthers eigentlich ganz gerne.
Yes, ich finde es cool für Darnold, dass er nochmal eine Chance bekommt, also eine echte Chance, Starter zu sein in der NFL und das in einer deutlich besseren Situation als bei den Jets, finde ich, in den letzten Jahren, als er da war. Ich war ziemlich überrascht, dass er selber erst 23 ist. Also er ist jünger als viele Leute, die dieses Jahr im Draft sind, weil er so jung aus USC rauskam. Und ich finde den Trade auch cool für beide Seiten. Die Jets haben noch halbwegs was bekommen für ihn. Du hast ja gerade die Situation schon ein bisschen beschrieben. Und ich finde, er passt auch perfekt in deren Offense. Also es ist ja so die Sean Payton Offense ein bisschen. Und da geht's ja nicht drum, den ganzen Tag downfield zu werfen, sondern die wollen halt jemanden, der den Ball sicher verteilen kann. Und Darnold ist halt auch einfach gut da drin, den Ball so die Mitteldistanz zu werfen. Das kann er halt einfach und hat einen Quick Release, was da echt gut ist. Ich denke, der kann da auch noch ein echtes Revival von seiner Karriere haben und auch noch zu einem guten Starter werden in der NFL.
Ja. Also ich finde, das Einzige ist, dass er ein bisschen teuer war. Weil ich finde, ein Second- und Third-Rounder und Fourth, ja, ist trotzdem ein bisschen teuer für einen Quarterback, der nicht wirklich viel gezeigt hat. Also der hatte manchmal schon so ein paar Plays, wo man dachte, ja, okay, deswegen wurde er so hoch gedraftet. Aber ich finde, das, also andere QBs haben nach einem Jahr schon nur einen Second Rounder gekostet und dafür, dass du sozusagen 3 Jahre sozusagen nicht dich großartig gesteigert hast, dass dann noch einen Second und noch was dazu zu bekommen, das ist schon ein großer Price Tag, finde ich. Also
ich glaube aber, jeder gibt ihm so ein bisschen einen Pass für die Gaze-Jahre. Also er war auch bevor Gaze da, aber er ist ja unter Gaze schlechter geworden. Also das ist schon krass. Ich finde, was man ihm ankreiden kann, ist, dass er oft injured war. Aber vor Gaze hatten sie auch mal eine ähnliche Offense wie die, in der er jetzt ist. Und da war er auch deutlich besser als unter Gaze.
Ja, ich denke auch, dass es für beide Seiten ein guter Trade war.
Was ich noch zu den Picks sage, weil Ale meinte, das wäre ein bisschen teuer. Ich glaube, das überschätzt man immer ein bisschen, wenn man das einfach auf dem Papier sieht. Weil wenn die Panthers jetzt, die haben ja den 8. Pick dieses Jahr, wenn die einfach auf, sagen wir, 15 oder sowas zurücktraden, weil jemand einen Quarterback an 8 haben will, dann haben sie den Pick und sogar noch mehr wieder drinnen. Also, und dafür hast du halt Sam Darnold bekommen, der auch auf jeden Fall noch dein Starter werden kann. Also ich fand das jetzt nicht übermäßig viel von den.
Ob es Zufall war, dass du 15 genannt hast, die weiß ja auch nicht.
Nee, auf keinen Fall. ich würde weitermachen. Wir wollen uns heute die nächste Position Group im Draft anschauen. Und heute schauen wir uns zwei an, und zwar die letzten Skill Positions in der Offense. Einmal Receiver und danach die Tight Ends. Dafür haben sich Gianni und Roman ganz schön viel Tape angeschaut und haben ihre Top 5 gemacht. Oder ist es größer geworden als Top 5?
Nee, ist eine Top 5 mit Honorable Mentions, und Gianni hat auch noch ein paar Bonusspieler.
Sehr schön, ich freue mich drauf.
Doch, das wird nice.
Yes, ihr dürft gerne starten. Ihr wollt gleich mit den Receivern anfangen.
Ja.
Yes.
Ja. Ich kann ja erstmal anfangen, so ein bisschen, wie wir anschauen oder was mir zumindest wichtig ist. Ich glaube, Roman hat es bei den Running Backs schon mal erzählt. Ich habe so angefangen mit Highlight-Tapes, damit man einfach sieht, was sind so seine Lead-Trades. Dann habe ich so Spiele, Einzelspiele, so Cut-Ups, die man halt auf YouTube findet, wo sie jedes Play von dem Spieler gegen einen gezeigt hat. Und wenn ich dann meinen Report so ein bisschen geschrieben habe, so was ist mir aufgefallen, was fand ich gut, was fand ich schlecht, habe ich mir so Draft-Profiles von anderen mal durchgelesen, was fanden die gut, was fanden die schlecht, und dann, wenn die was hatten, was ich mir gedacht habe, so, oh, das habe ich gar nicht gesehen, habe ich nochmal nach einem anderen Spiel geschaut und mal gedacht, so, hä, was hat der gesehen, was ich nicht gesehen habe? Oder mal gedacht, so, nee, da täuscht du dich, glaube ich. Genau. Und so bin ich da so ein bisschen durch. So. Und für mich ist einfach wichtig, dass die Difference Maker sind. Ja, für mich ja eigentlich ein bisschen wichtig, dass sie zumindest außen spielen können und nicht nur so Slot-Guys und so ein bisschen Gadget-Guys sind. Genau, einfach, dass sie all over the field spielen können und da alleine das Spiel entscheiden können. Hast du da auf irgendwas anderes geachtet, Roman, oder hast du so geschaut?
Ja, also das, die Outside-Receiver-Ability ist mir auf jeden Fall auch wichtig, und die Yak-Ability ist mir wichtig. Also das halt an, wenn ich jemanden in der Top 5 habe, dann soll er eigentlich am besten, wenn er einen Slant fängt und das Safety verschätzt sich, dann soll er einen Touchdown draus machen. Ansonsten ist er nicht Top 5 würdig, sage ich mal. Also den Speed und so, den soll er schon haben.
Aber Keenan Allen ist doch der beste Receiver der Liga. Sagt er das nicht immer?
Er hat vielleicht, er ist vielleicht der beste glatzköpfige Receiver der Liga. Weiß ich nicht.
Okay, wollte ich nicht unterbrechen.
Kein Stress.
Bei Keenan Allen darf man immer lästern. Nein. Willst du dann gleich mit deiner Nummer 5 anfangen?
Ja, meine Nummer 5 ist von LSU, Terrence Marshall Jr. Der ist mir ins Auge gesprungen, als ich eigentlich Jamar Chase Tape schauen wollte, und fand ihn so geil und hab dann erstmal ihn weitergeguckt, und er ist dann meine Top 5 geworden, meine 5 geworden. Ja, genau. Er ist 1,91 groß, 91 Kilo, und ist halt einfach ein großer Typ, hat einen ziemlich guten Speed. Ja, Gianni, du hast ihn bestimmt auch irgendwo, oder?
Nee, ich bin nicht in meiner Top 5.
Oha.
Ja, ich bin, also er ist riesig und hat echt guten Speed für seine Größe. Also er ist so ein Size-Speed-Demon. Ich finde ihn ein bisschen dünn für seine Größe, also er wirkt nicht so robust. Mir gefällt er. Er ist zwar so ein bisschen, okay, er wird schon blocken, aber er ist jetzt nicht besonders gut darin. Das ist mir jetzt auch nicht so wichtig, aber dass man mal drüber geredet hat. Ja, er hat so ein bisschen im Slot gespielt, aber ich finde ihn jetzt nicht so versatile wie andere Typen, die wo man gute Matchups mitkreieren kann. Und was mir gar nicht gefallen hat bei ihm, er hat mega uncomfortable ausgesehen, wenn er irgendwie over the middle gehen musste. Also bei Slants hat er öfters mal die Augen schon zuvor vom Ball genommen, weil er vom Hit weg wollte, und seine Production war mega up and down. Also er hatte, glaube ich, 2 Spiele mit 200 Yards oder so, aber genauso 6 Spiele, wo er 30 Yards hatte ungefähr. Und sowas mag ich nicht so gern, wenn Typen so mega krasse Spiele haben, wenn sie ein gutes Matchup haben, und dann mega schlecht sind, wenn sie gutes Matchup haben oder mal das Gefühl hat, die werden so aus dem Game rausgeschemt. Oder dass der OC das Gefühl hat, in dem Spiel brauche ich ihn nicht, wie immer. Ich finde, wenn meiner in der Top 5 sein soll, dann muss das der Focal Point von der Offense sein. Deswegen hat er bei mir die Top 5 verpasst.
Ja, also ich denke, in der NFL-Offense, wenn er gedraftet wird, wird er auf jeden Fall ein Focal Point of the Offense sein und wird auch produzieren. Ansonsten, das über die Mittel, da hast du schon recht. Aber ansonsten fand ich ihn eigentlich all around ziemlich gut, auch guter Route Runner, auch ganz gut gegen Press. Also, ja. Daher meine 5. Was hast denn du auf? Wen hast denn du auf 5?
Ja. Ich habe ewig lang überlegt mit meiner Nummer 5. Ich hatte ein paar Leute, die da mir überlegt habe oder die ähnlich gut gesehen habe. Ich habe dann dem genommen, dem ich das meiste Upside zuschreiben würde. Rondale Moore, einer meiner Favorites seit 3 Jahren. War die letzten 2 Seasons relativ oft verletzt, hat nur 7 Spiele gemacht die letzten 2 Jahre. Aber wenn er auf dem Feld ist, ist er immer der beste Spieler, egal gegen wen sie spielen und mit wem sie spielen. Ja, hat in Purdue gezockt, die hatten keine besonders gute Offense, auch nicht den besten Quarterback. Deswegen haben die ihm ganz schön viele Touches gegeben mit Jet Sweeps, Bubbles. Ich glaube ab und zu sogar ein bisschen als Running Back, einfach weil er all over the field ist. Und ja, hat jetzt in seinem Pro Day wieder gezeigt, dass er einfach ein unfassbarer Athlet ist. Hat er, glaube ich, einen 42.5-inch Vertical oder so. Ich glaube, mit seiner Größe der Beste überhaupt. Und ist einen 4.29-40 gelaufen. Ähnliche Zeit wie Tyreek Hill in seinem Pro Day damals. Und
das hat gestoppt.
Ja, Tyreek Hills Pro Day auch.
Ja, man muss vielleicht ganz kurz dazu sagen, viele Experten sagen immer, dass die Pro Day 40 Yard Dash ist, dass man da ein Zehntel draufrechnen kann. Also, dass es nicht so vergleichbar mit den von den letzten Jahren ist. Aber 4.29 zeigt auf jeden Fall, dass er genug Speed hat, weil selbst wenn du eine 4.39 draus machst, ist das immer noch plenty.
Unbelievable fast. Und beim Vertical kannst du nicht so gut cheaten. Also, das sind, selbst wenn man 1-2 Inches drauflegt, 40 Inch Vertical ist immer nur einer der krassesten für so, also für das, dass er halt so klein ist. Das ist halt Downside, er ist ein bisschen undersized, aber er ist sehr bulky. Also er ist, ich habe mir irgendwo seine Size rausgeschrieben.
Ich habe sie auch. Die richtige Size. Ja, 1,75, 82 Kilo. Obwohl er schwerer aussieht.
Ja.
Finde ich auch immer wichtig, einfach, dass wenn jemand klein ist, auch wie der Körper dann ausschaut. Es gibt halt Leute, die schauen dann auch schmal aus. Ich finde auch, also ich kenne Highlight-Tapes von ihm, er schaut auf jeden Fall kräftig genug für die NFL aus.
Und er gewinnt da Jump-Balls, also er played da big, gewinnt 101s. Wir haben ein paar so 101s von ihm gesehen aus dem Training, wo er unglaubliches Route-Running-Potential zeigt, einfach weil er sehr gut in and out of breaks ist, schon sehr flexibles Route-Running, also ganz viele Kleinigkeiten schon gezeigt hat, die man echt gut können muss. Ja, und für mich, wenn er fit ist, einer der größten Difference-Maker in dem Draft. Aber ist natürlich ein großes If, aber ich konnte ihn nicht aus meiner Top 5 lassen, weil wenn er fit ist, watch out.
Ja, ich mag ihn auch total gern. Sims sagt immer, der ist ein Receiver in einem Running-Backs Body. Also einfach der Körpertyp. Sieht aus wie ein Running-Back, aber ist so schnell wie ein Receiver, läuft Routen wie ein Receiver, richtig geil. Ich mag den, so einen Spielertyp mag ich total gern. Nur die Verletzungen haben mich halt ein bisschen abgehalten, ihn in meine Top 5 zu nehmen. Und ich bin mir nicht sicher, ob er als Outside Receiver in der NFL so gut ankommen wird oder ob er auch eher einfach, weil er so gut ist im Slot, mehr im Slot spielen wird. Aber das werden wir dann sehen. Ich glaube auch, mit dem kann man, wenn er fit ist und sein Medical gut ist, kann man nicht viel falsch machen.
Dann darfst du gern zu deiner Nummer 4. Ich kann zwar ewig über Rondale Moore reden, aber wir haben ja nur ein paar vor uns.
Meine Nummer 4 ist Tamarion Terry von Florida State. Ich habe nicht so viel erwartet, als ich sein Tape angemacht habe, weil er irgendwie in irgendwelchen Rankings, die ich vorher angeschaut habe, war er Nummer 10 oder 9 oder so. Und ich fand aber sein Tape richtig geil. Das ist auch ein Riesentyp. 1,93, 95 Kilo, also schon auch thick. Und einfach ein guter Receiver, gute Speed, gute Size, ganz ziemlich guter Route Runner eigentlich auch. Und ich mag halt, wie er nach dem Ball geht und dass er physical ist. Und das soll da mit seiner Size dann auch sein. Und ja, deshalb ist er meine Nummer 4 geworden.
Ja, schön. Es war einer von meinen Sleepern, den ich als Reserve hatte, falls du neben über ihn redest. Ja, einfach echt ein Difference Maker mit dem Speed, mit der Size und echt gute Ballskills, wie du schon gesagt hast. Ja. Auch leider ein bisschen Injury History war diese Saison, glaube ich, nach dem ersten oder zweiten Spiel, glaube ich, raus. Irgendwie sowas in die Richtung, aber der hat auch echt Big Potential. Ich denke, man merkt schon, dass wir über echt viele Spieler reden können und echt viele Leute die Top 5 schon voneinander abweicht, weil es einfach eine riesen Receiver-Class ist. Manche Leute meinen sogar besser wie die letztes Jahr. Und von dem Depth-Tafend, das Einzige, was mir aufgefallen ist, dass es weniger unterschiedliche Spielertypen gab. Letztes Jahr konnte man ganz gute Big-Body-Receiver nehmen, wie T. Higgins, Claypool oder sowas. Oder diese Gadget-Players, gab es auch ein paar Speedster wie Donald Mooney late im Draft. Also da war so alles irgendwie da, egal welchen Typ man brauchte. Dieses Jahr finde ich es eher dieser Jitterbug-Gadget-Player-Typ, da wo sehr viele dabei sind.
Ja.
Aber wieder echt Top-Class. Und das Generational Talent, das letztes Jahr da wurde, war doch nicht so generational, weil dieses Jahr ist mindestens fast genauso gut.
Wer war letztes Jahr das Generational Talent?
Nee, die Draft Class war doch so.
Ach so, das meinst du. Ja, ja, ja.
Generational okay. Draft Class nie wieder
gibt. Ja, ja. Ich dachte, du meinst einen Spieler, genau.
Nee, die ganze Draft Class an sich.
Ja, ja. Ja.
Dann quatsche ich über meine Nummer 4, Diami Brown von UNC. Ich muss sagen, hat mich Chris Sims draufgebracht, dass man da nochmal genauer hinschaut. Ich habe danach erst so richtig mit meinem Receiver-Rankings und so angefangen, aber der ist schon echt crazy gut. Warum er bei mir nur Nummer 4 ist, bei mir ist er, glaube ich, Nummer 3 oder so, mit großem Abstand zu dem Nummer 4-Receiver für Chris Sims. Ich finde, er hat zwar gezeigt, er kann Routen laufen, aber bei UNC waren genau 3 Routen im Playbook, entweder Flies, Hooks oder Slants, und ich finde, es wird zumindest auf alle Fälle ein bisschen dauern, bis er diese Transition zu einem NFL-Team hinbekommt. Allein schon im Verstehen vom Playbook. Ich glaube, allein der Route-Tree von San Francisco sind irgendwie 10 Seiten oder so, wo nur Routes aufgezeichnet sind, die man je nach Coverage unterschiedlich laufen muss, und da muss er erst reinkommen. Deswegen wird seine Transition vielleicht ein bisschen länger dauern. Aber unglaublich gute Hände, sehr gut bei Jump Balls und nach dem Catch ist er, finde ich, einer der besten, sehr tough Runner. Also kann sowohl über jemanden drüber laufen, als auch außenrum mit seinem Speed. Also der hat schon echt Big Play Potential. Deswegen bin ich die Nummer 4.
Denkst du, der könnte wegen seiner Größe Probleme bekommen? Also der ist ja nur knapp über 1,80.
Ja, der ist knapp 6 Foot. Nee, ich glaube nicht, weil zum Beispiel AJ Brown von den Titans ist ungefähr genauso groß. Und der ist auch eher, also ich finde, das sind so ähnliche Spielertypen, geil mit dem Ball in der Hand und trotzdem guter Vertical Receiver.
Ich denke, mich hat er total an. Ich habe auch nur Highlight-Tape von ihm gesehen, nachdem Chris Sims ihn so hoch hatte, weil ich davor noch nichts von ihm gehört habe. Mich hat er von der Bewegung her total an OBJ erinnert. Und also so Moves, die er macht. Und OBJ ist, glaube ich, auch knapp 1,80 bloß. Also
ich finde, der ist ein bisschen thicker und läuft mit mehr Power wie OBJ und hat dafür nicht ganz diesen Breakaway-Speed. Ja, genau, seine Routes sind dann nur nicht so smooth.
Ja.
Bei OBJ sieht Route Running immer alles flüssig aus. Der macht Sachen, die ich niemals coachen würde, weil, glaube ich, kein Mensch das kann. Aber der lässt einfach alles so flüssig und natürlich aussehen.
Ja.
Und das fehlt ihm ein bisschen, ist halt ein anderer Typ.
Ja, ich fand tatsächlich, dass er ausgesehen hat wie AJ Brown. Er ist auch meine Nummer 6 geworden. Ich habe ihn leider, ich habe es nicht übers Herz gebracht, Terrence Marshall rauszuwerfen für ihn. Ich fand auch auf jeden Fall impressive, dass er einfach richtig tough ist, und also oft, da hat er Quarterback relativ spät geworfen und er hat genau gewusst, jetzt kassiert er gleich richtig eine vom Safety, und er hat trotzdem einfach den Ball gefangen und hat den Hit genommen und ist manchmal dann sogar noch weitergerannt. Das war auf jeden Fall impressive, und das fand ich, ist auf jeden Fall ein Part of his Game, der ziemlich geil ist.
Und er ist echt guter Blocker. Da haben wir heute noch gar nicht drüber geredet, aber das ist echt guter Blocker. Sie haben Des Newsom, einer der Slot-Receiver in dem Draft eigentlich. Ah, der ist solide, keiner von den Top-Guys, aber sieht auch ganz gut aus. Die sind ganz viele Bubbles hinter seinem Rücken hinterhergelaufen, weil der da echt guter Lead-Blocker war. Das sind da ein paar Touchdowns hinter seinem Rücken laufen. Also auch für mich kein Muss als Receiver in der NFL, einfach weil sie damit wieder Geld verdienen, aber geil, wenn man die Ability hat oder Bock drauf hat.
Ja, die spricht Mentalitätssache halt, ne?
Ja, geil. Wenn das deine Nummer 6 ist, wer ist dann deine Nummer 3?
Jetzt kommen wir zu dem Big 3, ne? Meine Nummer 3 ist Devonta Smith von Alabama. Der eigentlich alles kann und wunderbar ist, nur er ist so dünn und das macht mir Angst. wenn er wenigstens so 20 Pfund mehr hat, also so 10 Kilo mehr, dann wäre er wahrscheinlich meine Nummer 1, aber so habe ich einfach Schiss, dass er sich verletzt. Ich kann nicht verstehen, wie er auch, also er spielt auch relativ violent sogar und ich kann nicht verstehen, wie sein Körper das mitmacht. Jedes Mal denke ich mir so, boah, Junge, warum tu dir das nicht an? Aber also ich finde, er ist wirklich einer der besten Receiver von allem, Speed, Route Running, Yards after Catch, aber für mich ist er einfach irgendwie zu dünn und ich habe Angst, dass er in der NFL es nicht so lang machen wird.
Auch meine Nummer 3. Genau, einfach ähnlich, also aber ein bisschen dünn. Es gibt auf Tape einige Raps, wo da out of bounds gepresst wird. Und das macht mir ein bisschen Angst, wenn es.
That's weight room!
Ja, in der NFL gibt es halt einfach ein paar Corner, die den dann halt die Hände an den Rahmen bringen werden. Und da muss er entweder sein Release-Game nur ein bisschen upsteppen und noch schneller von der Line of Scrimmage wegkommen. Oder halt ein paar Kilo draufpacken. Ich fand auch surprising, wie big er eigentlich spielt. Also jetzt auch nicht besonders groß, irgendwie 6'1", glaube ich. Also 1,83. Irgendwie sowas in die Richtung. Aber ja, trotzdem sau viele Jumpballs gewonnen. Einen krassen Vertical. Gegen LSU gibt es, glaube ich, diesen One-Hander in der Endzone. Gegen den Next, einen der Top-DBs. Wahrscheinlich nächstes Jahr. Derek Stingley, irgendwie so. Was sind wir denn, genau. Sehen wir nächstes Jahr. und der da hat einfach einen One-Hander in der Endzone gemacht, wo er auf Höhe vom Basketballkorb war, da den Ball gefangen hat. So eine ganz witzige Animation dazu. Und der gewinnt jetzt sau viele Jumpballs und ist sau gut da. Bälle highpointen und einem Contact-Bälle zu fangen. Also, ja. Auf alle Fälle, obwohl er Duell Nummer 3 ist, riesiges Talent für die NFL.
Ja, mega. Ich würde dann mal mit der Nummer 2 sogar schon weitermachen.
Ja.
Meine Nummer 2, da habe ich gehadert und habe dann entschieden, was für mich wichtiger ist und habe deshalb Jalen Waddle auf 2 genommen. Der ist ein bisschen kleiner, 1,78 nur und kommt mehr über Speed. Aber da kommt er richtig. Also, das ist so krass. Der hat so einen geisteskranken Breakaway-Speed, hat aber dazu auch noch eine krasse Acceleration, hat als Punt-Returner, also dem seine Punt-Returns, wenn man sieht, denkt man sich, das kann eigentlich nicht wahr sein, wie er da durch die Leute durchläuft. Der ist eher ein Slot-Receiver, aber ich glaube, dass er auch Outside spielen kann, wenn er richtig gecoacht wird. Und deshalb hat er da auf jeden Fall auch den Value und ist einfach krank schnell und ich finde auch seine Routes aus dem Slot, also er hat viele tiefe Routen aus dem Slot gelaufen und war auch Double Moves und so und war einfach immer wide open. Schon gut.
Ja.
Was sagst du, Gianni?
Ist auch meine Nummer 2. Bei den Big 3 sind wir uns wohl einig. Ihr habt mir aufgeschrieben, vor der Injury, der hat sie in Woche 5 oder so den Knöchel gebrochen beim ersten Kickoff oder beim Opening Kickoff in dem Spiel. Davor war da more productive als Smith, Devonta Smith, beide bei Alabama gespielt oder ja, haben gespielt mittlerweile. Hat ihm, glaube ich, 100 Yards oder so vor in den 4 Spielen. War der ein Big Play Guy in den ersten 4 Spielen. Super explosive, genau wie du schon gesagt hast. Vor allem viel im Slot gearbeitet. Ich glaube, wenn er ausspielt, wird er ähnliche Probleme haben wie Devonta Smith, einfach mit der Physical Corner, wenn sie Hände an den Rand bekommen. Aber wenn der mit seinem Speed mal vorbei ist, wird er da gefährlich. Also mal schauen, wie viel sie sich trauen, da wirklich zu pressen. Und eben nur als Big Plus aufgeschrieben, dass er echt tough ist. Er hat, obwohl er den gebrochenen Knöchel hatte, das National Championship Game noch gespielt. Hat er echt viele Snaps gemacht, obwohl er eigentlich nach dem ersten Playshow gehumpelt ist. Weiß nicht, wie schlau das war im Hinblick auf die NFL, aber hat gezeigt, dass er unbedingt spielen will und echt Bock drauf hat. Hat sogar einen wichtigen Third Down converted und ein paar Punt Returns gemacht. Also da wollte er unbedingt nur zeigen, hat gezeigt, wie wichtig ihm das eigentlich ist. Und er hat ein paar Plays, wo er, ich habe das Missou Game angeschaut oder die Highlights davon angeschaut, da dann, was ich ja im Highlight Tape, den Ball, den er zwischen zwei Defendern gefangen hat, wo er dann einfach in der Luft geflippt wurde, trotzdem den Ball festgehalten hat. Also richtig gut im Traffic. Der hat auf alle Fälle Big Play all over him. Mir ist heute oder gestern spontan eine ganz gute Comp eingefallen, die ich mir gedacht habe. Brandon Ayuk, letztes Jahr im Draft, auch so ein Typ, der super schnell ist, der eigentlich eher undersized ist und trotzdem sau viele Jumpballs gewinnt und auch Punt Return Value hat und explosive ist, gute Yak Ability. Vielleicht sogar noch einen Ticken schneller. Vielleicht noch ein bisschen explosiver, aber so vom Spielstil her könnte ich mir das gut vorstellen in der Rolle.
Und geiler Comp, Johnny.
Body Type.
Ich habe nämlich echt lange überlegt, mit wem man ihn vergleichen kann, aber mir ist nicht so richtig was eingefallen. Aber das ist eine gute Idee.
Brandon, mein Ei juckt.
Ja. Danke für den Beitrag. Nice. Ich glaube, dann kann ich mal.
Dann drop mal die Nummer 1, Johnny.
Ich glaube, wir sind uns alle einig, dass Jamar Chase die Nummer 1 ist. Unfassbarer Typ. Der hat 2020 nicht gespielt. Ist, glaube ich, ja sein einziges Negative. Also, der im National Championship Game AJ Terrell, das war das Tape, wo alle gemeint haben, oh, AJ Terrell ist kein First-Round-Cornerback, weil der Championship-Game echt nicht so gut war. Der war zwar die ganze Zeit an Chase dran, aber er hat trotzdem jeden Ball gefangen. Er hat zweimal gescored, über 100 Yards.
Er war und eigentlich keine schlechte Coverage von Terrell.
Ja, aber ich er auch. Fängt trotzdem einfach alles.
Genau.
Und das ist, glaube ich, ja sein biggest Plus, dass egal, wo der Ball ist, er fängt den Ball. Ja. Für mich der einzige Negative, den ich gesehen habe, war, dass er an der Line of Scrimmage nicht besonders nifty ist, nicht wirklich gut mit den Füßen arbeitet und da so clean Releases hinbekommt, sondern einfach immer diesen Handfight will. Aber den gewinnt er halt dann immer. Das ist eigentlich egal. Aber ja, das war so mein Negative. Er hat ein paar Slants auf Tape gehabt, wo er einfach nicht wegkommt. All over him, der Defender ist. Burrow trotzdem wirft und er einfach den Ball trotzdem fängt, weil es eh egal ist. Aber das ist so mein Negative zu ihm. Hast du nur irgendwas gesehen, was dir nicht gefallen hat an ihm?
Mir hat auf jeden Fall, ich würde sagen, er hat den besten Legs and Butt im Receiver-Draft. Also der ist einfach Bild, der Junge, das ist richtig nice. Und das, ja, am Release-Game, da muss er halt noch ein wenig arbeiten, aber ich denke, jetzt hat er ja auch ein Jahr Zeit gehabt, da hat er ja vielleicht sogar irgendwas gemacht. Und er hat einfach Elite-Traits, also Speed und Size und Physicalness, einfach mega geil, den anzuschauen, macht richtig Bock und ich freue mich, dass er, wenn er in die NFL kommt, kommt er hoffentlich zu einem Team, was einen Quarterback hat, der
also nicht gut zu den ist. Eagles.
Oder zu den Lions.
Nee, Spaß. Bei ihm fand ich es richtig krass. Der schaut aus, als wäre er viel größer, als er ist. Also der ist 1,83. Ich finde, der schaut aus wie mindestens 1,88 oder sowas. So wie er spielt halt. Also er wirkt deutlich größer als 1,83. Was jetzt auch nicht zu klein ist für die NFL.
Gar nicht. Aber es sind da meine zwei, also meine ersten zwei Punkte waren Snatching Balls out of the air. Also er greift einfach den Ball immer an, egal wo der Ball ist. Also wirklich Natural Hands Catcher. Da vor allem bei Leuten, die nicht in der Top 5 haben, war das bei mir immer echt wichtig, wenn Leute den Ball angreifen, zum Ball gehen, dadurch holt man eben Yaks, dadurch kreiert man Big Plays. Und in der NFL fängst du keine Bälle, wenn du immer wartest, bis der Ball bei dir ist. Das hat er echt gut gemacht. Und ja, attacking the ball und playing above his size steht bei mir ganz groß. Also der gewinnt echt viele Bälle in der Red Zone oder in der Under-Goal-Line, einfach weil er Typen most, obwohl er eigentlich nicht groß genug dafür ist.
Hätte er Pro Day gemacht, dann hätte er bestimmt irgendwie 1,86 wäre er groß gewesen, weil er sich vier Paar Socken angezogen hätte oder so. wie andere Receiver und Quarterbacks es immer machen. Also, ja, aber mega geil. Also, wird auf jeden Fall ein Top Receiver.
Ich fange an. Für mich hat der Typ, den fast egal ist, wo der hinkommt, einfach weil der alles kann. Er ist schon echt relativ guter Route Runner, hat sehr viele verschiedene Sachen gemacht bei LSU und hat einfach immer gewonnen. Und ich denke, er ist einer, der von seiner Physicality her easy Inside spielen kann, wenn er gebraucht wird. Also für mich safe floor und unabhängig von seinem System.
Also ich finde, man kann ihm auch, dass er dieses Jahr nicht gespielt hat, nicht wirklich negativ anrechnen. Weil er hat ja letztes Jahr mit Burrow und diesem Superteam National Championship geholt und LSU war ja dieses Jahr auch echt nicht gut. Also ich glaube, es war sogar wirklich schlau, dieses Jahr nicht zu spielen für ihn.
Und er war letztes Jahr schon
über den Meyer.
Der war ja schon letztes Jahr projected, an 1 zu gehen oder
in den
Top zu gehen und deswegen, also denke ich, war beste Entscheidung.
Der hätte sie nur verschlechtern können und Terrence Marshall hat ja Opt-out gemacht nach 6-7 Spielen, weil LSU einfach gar nicht competitive war, so richtig. Unter anderem, der glaube ich auch ein bisschen Injury gehabt, aber dort hat es auch nicht so viel Spaß gemacht, wenn man halt viel auf den Sack bekommt. Ja. Ich habe eine ganz witzige Comp gelesen, weil ich fand mir echt schwer getan bei dem, weil der echt sau viel Speed hat, der kann irgendwie alles. Und die Comp, die ich gelesen habe, war Fast Anquan Boldin.
Ja,
und das fand ich saugut.
Ja, ich habe dann auch nochmal Anquan Boldin Tape geschaut, also nur so Highlights halt. Ja. Und das kommt schon echt ganz gut hin. Anquan Boldin ist auch 1,85 und wirkt auch größer. Also der hat ja immer wie so ein richtiger Big Body Receiver gewirkt. Hat aber trotzdem krasse Run-After-Catch-Ability gehabt.
Und er ist halt nur schnell. Also er kann da Verticals einfach gewinnen.
Ja, genau. Ja, dem kann. Ja, das fand ich so beeindruckend bei Chase, vor allem im National Championship Game gegen Terrell, der einfach auch ein Starting Corner in der NFL war oder jetzt ist. Da hast du auf jeden Fall gesehen, was er kann.
Ja.
Alright, sehr schön. Dann sind wir durch mit eurer Top 5, aber ihr habt bestimmt noch ein paar Namen, über die ihr trotzdem gern noch reden würdet.
Ja. Eine deiner Honorable Mentions haben wir ja schon, oder?
Ja.
Diami Brown.
Genau.
Ich fange an mit meinem Underwhelming Watch. Typ, der echt high projected ist und echt viel Hype eigentlich immer noch hat. Wo ich Tape angeschaut habe und mal gedacht habe.
Warte, lass mich raten. Kadarius Toney?
Nee.
Ach, schade.
Bateman von Minnesota. Ich habe bis sie 2019er Tape angeschaut, da war der Outside Receiver, hat sau viele Bomben gefangen, Jump Balls gewonnen, sah richtig geil aus, man hat richtig Bock gehabt, dem zuzuschauen. Dann hat er eine richtig komische 2020 Season, wo er erst Opt-out, also sich für einen Opt-out entschieden hat, was man für die keine negativ anrechnen kann. Dann aber so ungefähr eine Woche vor Saisonbeginn, ich spiele doch, und hat dann nur Slot gespielt in den Spielen, die er gespielt hat. und nach 4 Spielen wieder entschieden, oh, okay, mag doch nicht spielen, wieder Opt-out. Und ich fand ihn als Slot einfach nicht so beeindruckend. Er hat nicht wirklich gutes Route-Running gezeigt, um da als Slot open zu werden. Und ich habe mir gedacht, wenn der Typ da außen so dominant ist, warum lässt ihn dann nicht außen stehen? Und das, also ich fand das Tape einfach echt underwhelming. Und entweder haben die Leute 2019 angeschaut und sie gedacht so, ja, der kann echt geil sein. Oder ich habe 2020 fast nicht gesehen, aber für mich hat der echt nicht viel gezeigt, dass da irgendwie das rechtfertigen würde.
Also ich könnte mir vorstellen, dass die letzte Saison ein bisschen runterspielen, wenn er gesagt hat, bis vor eine Woche vom Spiel, dass er Opt-out macht, dass er wahrscheinlich nicht in Game-Shape war und deswegen die ganzen Experten sagen, ja, die Saison kann man dann nicht wirklich in die Bücher schreiben, weil der hat praktisch nur eine richtige Woche Vorbereitung gehabt und nach 4 Wochen war er eh wieder draußen. Also könnte ich mir vorstellen, dass deswegen die Saison nicht sehr ins Gewicht fällt bei den Bewertungen.
Oh, kann gut sein, wie gesagt, aber für mich war das 2020-Tape einfach echt nichts Besonderes. Und manche haben ihn an Nummer 2 oder so, wo ich mir denke, nee. Also selbst mit dem 2019-Tape war das nicht gut genug und dann hat er einmal schlechtes 2020 gespielt. Kann ich nicht so wirklich nachvollziehen.
Ich glaube, die ihn so hoch haben, denken, er ist DK Metcalf 2.0, weil er halt auch in der 19er Season, der ist nur Screens, Crosser und Fades gelaufen, weil die Offense nicht mehr hergegeben hat. Und deshalb denken sie wahrscheinlich, das hat Metcalf ja auch gemacht, der ist jetzt bestimmt genauso gut. Aber er hat halt nicht ganz, also er ist einfach nicht ganz so physisch, nicht ganz so schnell, einfach nicht ganz so ein Freak wie Metcalf, deshalb stimme ich dir zu, Jenny.
Willst du deinen zweiten Sleeper vorstellen?
Mein zweiter Sleeper war quasi Rondale Moore, der DJ Moore, der diesjährigen Draft Class. Nur vielleicht noch ein wenig schneller. Über den haben wir auch schon sehr viel geredet. Und da möchte ich dir jetzt gar nicht den Ball wieder zuspielen, bevor wir noch eine halbe Stunde hier sitzen. Ja. Wie fandest du denn Kadarius Toney, nachdem ich gerade schon über ihn abgelästert habe? Weil,
das ist mein Sleeper und mein biggest surprise. Echt? Der hat richtig Spaß gemacht. Ich habe das Tape richtig gefeiert. Ich habe eigentlich jetzt ein paar Dinge angeschaut, wo ich mir gedacht habe, so, irgendwie nix special. Aber wenn man ein paar Spiele von dem gesehen hat, wo man ganze Spiele angeschaut hat, das erste, was richtig crazy war, wenn sie gelaufen sind, sind sie hinter ihm hergelaufen, statt hinter Kyle Pitts, weil er der bessere Blocker ist. Was ich richtig crazy fand. Der hat richtig Bock. Und wenn er den Ball in der Hand hat, ist er einfach, der sucht, glaube ich, einfach nach Typen, wo er drüber laufen kann. Es gibt dieses Fournette-Video, wo dem Defender zuwinkt, dass er endlich ihn hitten soll. Und gefühlt spielt Kadarius Toney den ganzen Tag so. Der sucht, glaube ich, immer den schnellsten Weg, um irgendwen über den Haufen zu laufen. Und gewinnt das Matchup meistens. Und er hat im Senior Bowl echt richtig gutes Route-Running gezeigt. Wo er eigentlich fast jedes 1-on-1 einfach gewonnen hat. Weil er einfach sehr gute Hüften hat, sehr schnell aus Breaks rauskommt. Und ich könnte mir vorstellen, dass der in der NFL auch echt Outside spielen kann und viele 1-on-1s gewinnt.
Ja, ich habe vorher halt ein paar Berichte und so gelesen und da wurde der so angepriesen, dass ich einfach, als ich dann sein Tape geschaut habe, einfach ein bisschen enttäuscht war. Weil auch als ich die einzelnen Plays mir angeschaut habe nacheinander, fand ich, dass der Speed nicht so elite ist in der NFL und dass er wahrscheinlich, so wie er spielt, eher nur Slot-Receiver sein kann. Und deshalb fand ich den Hype um ihn deshalb ein bisschen übertrieben. Also ich glaube schon, dass er in der NFL ein sauguter Slot-Receiver sein kann, aber der Hype, der war ja oder ist immer noch sehr groß und ich glaube, den hat er nicht ganz verdient.
Witzig. Da sind wir uns wohl doch nur uneinig beim Spieler.
Da sind wir uns uneinig, ja, wenigstens ein Spieler. Was sagst du? Es gibt ja noch wahnsinnig viele kleine, dünne Speedster, so Tutu Atwell und so. Hast du dir die auch angeschaut?
Ja, ich glaube, alle angeschaut. Also ich habe irgendwie 21 oder 22 Receiver insgesamt angeschaut. Tutu Atwell war meine Nummer 2 bei Underwhelming Watches. Weil ich fand den einfach echt nicht gut. Der hat zwar echt viel Speed und ist echt schnell, aber Ich fand den trotzdem nicht gut after the catch, weil sobald irgendwo einer in der Nähe war, war das immer ein Tackle, weil er einfach keinen einzigen Tackle gebrochen hat. Und deswegen fand ich, selbst für das, was er eigentlich am besten sein sollte, hat er nicht so wirklich gezeigt. Ja. Es gibt ein paar so Typen, die, also Jalen Darden von North Texas, das ist, glaube ich. So viele angeschaut, die Namen schwimmen.
Mhm.
Ja, der ist so ähnlicher Spielertyp, aber schneller und kompakter. Darden heißt er, danke. Ja, der hat, ich finde, das ist der Typ, für den Tutu Atwell gehalten wird, der den, dieser Gadget-Guy, der einfach alles gewinnt. Die Negatives, die man bei dem aufgeschrieben hat, der ist so Bodycatcher, also fängt, die fangen wir während immer so, drückt sie so an seinen Körper ran und will, ja genau, nutzt seine Hände nicht. Ja, das tendiert man halt leichter dazu, dass man Bälle droppt. Und er hatte, weil er in North Texas gespielt hat, nicht Elite Competition, aber sonst fand ich, ist das der Spieler, der Tutu Atwell gehypt wird.
Jetzt möchte ich noch weiter dein Wissen ausnutzen. Wie findest du Justin Ross von Clemson? Weil der ist ja auch sehr speedy und Deep Threat und so.
Ja, der meine, ist sicher in meiner Top 5, aber der ist nochmal zurück zu Clemson.
Ach echt?
Der kommt erst nächstes Jahr, ja.
Crazy, der warum?
Saison, weil der Injury hatte die Saison, der hatte Rücken. Der hatte eine Rücken-Injury und durfte 2020 gar nicht spielen. Und wollte deswegen 21 noch mal zeigen, was er kann. Ja, der ist crazy gut. Also der ist, war als T. Higgins noch bei Clemson, war trotzdem der beste Receiver. Und der, glaube ich, Leading Receiver. Also ich hoffe, der spielt dieses Jahr und sein Rücken wird wieder ganz, weil dann gibt es nächstes Jahr wieder gute Receiver.
Sehr gut.
Die Packers nicht draften können.
Der ist dann 32 dann nicht mehr da, Leon.
Oh. Ja.
Ja. Nicht mehr da wie Aaron Rodgers nächstes Jahr. Sorry. Okay. Mach weiter.
Cool. Zwei Spieler, die ich nur geil fand. Das eine ist Elijah Moore von Ole Miss. Der hat gemeinsam mit DJ Moore und Metcalf, nicht DJ Moore, AJ Brown, Entschuldigung.
AJ Brown
und DK Metcalf waren bei Ole Miss gespielt und war trotzdem sehr productive. Hatte diese Saison in 8 Spielen oder so 1200 Yards, hatte außer in einem Spiel immer über 10 Catches und hatte 3 Spiele mit über 200 Yards. Und das ist einfach das Krasseste an seinem Tape, waren einfach Double Moves, jeden Double Move, den er gelaufen ist, hat er gewonnen, einfach weil er echt schon sehr guter Route Runner ist. Und es war ja deren Go-To-Guy bei Dritter und Kurz, also sehr guter Route Runner und Get-Open-Guy. Also ich denke, der ist nicht so super explosive und nicht diese Jagdmaschine, also für mich kein Top-5-Guy, einfach weil ihm dieser ein bisschen fehlt. Aber auf alle Fälle ein sehr productive Typ, der echt viele Catches machen wird in der NFL und sehr viel Plays in wichtigen Situationen machen wird.
Und was sagst du zu unserem Deutschen, Gianni? Komm.
Dann erinnern wir unseren Deutschen. War auch, also ich muss echt sagen, einer von meinen Surprising Watches. Ich habe ja so ein bisschen Pro Day Results gesehen und der war ja echt nicht so schnell und das, ja, irgendwie ein bisschen bulky vielleicht, keine Ahnung. Und was man von USC so gesehen hat, ja, irgendwie war der schon immer da, aber nie so special. Aber als ich Tape von dem dann richtig angeschaut habe, der hat richtig gepoppt, der war richtig gut. Also war echt crazy, wie viele Plays der gemacht hat. Natural Catcher, also hat eigentlich alles gefangen, was zu dem geworfen wurde. War Go-To-Guy an der Goal-Line, also hat Slants gewonnen durch saugute Releases, also kein DB hat eigentlich Hände an den Rang gebracht. Oder Fades, wo der Leute einfach out-physicaled hat. Ja, das Einzige, was bei dem halt ist eher halt nicht dieser Super-Speed-Guy, so True Number One, der gegen jeden DB wahrscheinlich gewinnen wird. Aber ja, ich denke eher so eine richtig, richtig gute Nummer 2, der eine Offense special macht, aber vielleicht jemanden braucht, um zu gewinnen.
Ja, ich fand ihn auch überraschend gut und ich fand auch, dass er viel besser gespielt hat, als der Pro Day das sagt. Der hat irgendwie am Pro Day einfach.
Ja, der ist ja nur 4-6 oder so gelaufen.
Ja, also echt irgendwie so underperformed.
Von Pro Day Zeiten her, aber sah auf Tape auf alle Fälle schneller aus. Oder sein Game Speed ist schneller. Hat er echt ein paar Bomben gefangen. Ja.
Genau.
Mein letzten Spieler, über den ich reden will, ist Mai.
Ganz kurz, denkst du, Amon-Ra ist dann der Beste von den drei Brüdern?
Ja, auf alle Fälle.
Ich glaube auch.
Ich schaue gerade noch die Größe, weil so wie ihr
1,85, 80 Kilo.
So wie ihr es beschrieben habt, das Erste, woran ich denken musste, war Juju. Und der hat er auch ja nicht, ist jetzt auch nicht der Schnellste. Und die sind gleich groß. Und Amon-Ra ist zwar noch deutlich schlanker, aber kommen ja auch beide aus USC. Vielleicht, und als du das beschrieben hast, er kann keine Eins sein, aber halt eine sehr gute Nummer Zwei und dann die Offense sehr gut machen, vielleicht ist das dann seine Rolle.
Vom Spielstil her würde ich sagen, er hat nur mehr Deep Threat Ability, also er gewinnt da viele Routes down the field durch gutes Route Running, also ihn nennt Stem, dass er Leute quasi angreift, sie so nach außen drückt, um sehr viel Platz zu generieren und dann nach innen geht, da die Rude hingeht, aber er kreiert sie quasi, obwohl er keinen Speed hat, durch sein Route Running und wieder Leute angreift, trotzdem sehr viel Space. Mhm. Also der ist ja schon sehr refined als Player. Und das finde ich macht Juju nicht so gut. Der outmuscelt halt Leute und läuft halt Routen über die Mitte. Aber ist jetzt nicht so der Deep Threat, der auch mal einen Vertical oder so fängt. Und das kann er auf alle Fälle trotzdem. Dafür ist er nicht ganz so bulky und macht wahrscheinlich nicht ganz so viel mit dem Ball in der Hand.
Ja.
Aber alright. Ähnliche Typen.
Sehr schön.
Genau.
Dann darfst du gern weitermachen.
Ja, mein letzter Spieler, dann habe ich glaube ich fast über alle geredet, die ich angeschaut habe, ist Wallace von Oklahoma State Spieler, glaube ich.
Tylan Wallace, Oklahoma State. 83, 86 Kilo.
Ja. Wow. Also einfach nur wow. Der hat so Spaß gemacht anzuschauen. War die letzten zwei Seasons leider ein bisschen injured und nicht ganz so productive. Hat er die letzten drei Jahre, aber trotzdem 920 Yards, 900 Yards, 1500 Yards, 6, 8 und 12 Touchdowns in den Seasons. Und der ist auch so ein typischer College Receiver, ist viele Bubbles gelaufen, Slants und Flies, aber ich glaube jeden Jumpball gewonnen. Also, obwohl er nur 1,80 groß ist und dann nicht der schwerste und größte, trotzdem wow. Der hat einfach Spaß gemacht anzuschauen. War richtig geiler Watch. Und wenn er fit ist, also ein bisschen Nagging Injuries, also so Knieprobleme und ein bisschen Core, also weiß nicht, wie lange er fit ist, aber das könnte der Typ sein, der in Year One Surprising Production hat, der echt viel reißen wird.
Mega. Ja,
vielleicht nicht den Longevity, aber der hat richtig Spaß gemacht anzuschauen. Also richtig geiles Tape.
Ich glaube auch, dass wenn der zu einem Team kommt, wo er einigermaßen gut eingesetzt wird, dann poppt er richtig. Ist einfach mega explosiv, hat einen ziemlich guten Speed, Jump Balls, Route Running, eigentlich alles nicht schlecht. Und hat auch eine saugute Balance für Yaks und so. Also mir hat er auch saugut gefallen. Okay. Also die Receiver Class ist echt crazy tief, wenn man sich das anschaut. Man kann theoretisch irgendwie gefühlt 6 Receiver in der ersten Runde nehmen, so ungefähr.
Ja.
Finde ich auch. Crazy. Und
30 in den Top 4 Runden, so ungefähr.
Ja.
Also es gibt mega. Da viele Teams.
Ist mega tief, die Class. Ja.
Wieder sehr schön, habe ich eine Frage. Denkt ihr, dass wie viele Receiver werden wahrscheinlich in der Top 10 gepickt werden? Also denkt ihr,
Jamar
Chase und noch jemand gepickt wird?
Ich schließe mich da Gianni an. Ich glaube, dass in der Top 10 vor allem Quarterbacks gehen werden und dass halt auch viele Teams auf O-Line zum Beispiel oder so needy sind oder halt einfach in der Defense needy sind, dass sie keine Receiver sich nehmen, sondern die Bengals zum Beispiel täten besser daran, einen O-Liner zu nehmen als einen Receiver.
Ah, und die denken, müsste man dass, ja ausgehen, dass der Owner was weiß.
Ja. Aber wir hoffen es mal für sie. Und für Burrow. Nee, ja. Ich finde einfach, ich glaube, da kommt da der Class oder den Leuten dann, oder ist schlecht für die Leute, dass die Class dann was sehr tief ist und mal in Runde 1 heute.
Halt so in den Top 10 zwei Stück gepickt werden, weil die Lions haben ja auch keinen richtigen Number One Receiver oder keinen Star Receiver, nachdem Marvin Jones und Golladay weg sind, und die Dolphins könnten auch so ein, also ich denke mal, dass die Ja'Marr Chase nicht weiter fallen lassen als bei denen.
Ja.
Deswegen könnte ich mir schon gut vorstellen, dass da früh gepickt wird.
Ja. Wir aber vielleicht gehen die Lions, ja, vielleicht könnten die Lions einfach zurücktraden. Die haben so viele Needs, dass es prädestiniert für ein Team, das zurückgeht und sie denkt, okay, ich brauche 7 Positions, da kann ich nicht einen Receiver nehmen. Aber wir werden sehen, wenn es soweit ist. Da kann man nur spekulieren bisher.
Und dann habe ich noch eine Frage zu Receivern. Wie sehr seht ihr schlechtes Route Running als Downgrade für einen Receiver? Wenn ihr euch einen Receiver anschaut und ihr seht, so, der hat gutes Raw Talent und gute Hände, aber sein Route Running ist entweder eingeschränkt oder nicht sehr sauber, würdet ihr dann, also wie sehr beeinflusst es dann bei den Rankings oder allgemein bei der Bewertung eines Receivers?
Ich fange einfach mal an. Ich finde, bei mir gibt es da zwei Unterschiede. Das eine ist zum Beispiel Diami Brown, der im College nur 3 Routen gelaufen ist, aber man sieht, wie er die Routen läuft und wie viele Variationen er da macht, dass er einfach trotzdem das drauf hat, dass er alle Routen kann. Und das sei, also als Route Runner ist halt wichtig, wie dein Body Language ist, wie gut kommst du in deinen Drop rein, und das kann man eigentlich an einer Route, kannst du das sofort festmachen, ob das gut ist oder nicht. Und das hat er auf alle Fälle, dass er das gut kann. Und wenn ich die Ability sehe, dass ich mir denke, okay, der kann das mit einem NFL-Coach einfach von 0 auf 100 lernen, dann ist es für mich kein Downgrade. Wenn ich den Spieler habe, wo ich mir denke, so, oh, der kommt gar nicht in seine Breaks rein und driftet immer mega und sind Sachen, die jetzt sehr viel Coaching brauchen. Wenn man denkt, der ist vielleicht viel mehr Routen gelaufen und dort viel mehr verschiedene Sachen gemacht, aber es sah nicht so special aus, als er es gemacht hat, dann ist das für mich eher ein Downgrade.
Also man kann es rauscoachen, aber da muss die Work Ethic da sein.
Also ja, es gibt da Sachen, so. Und du kannst einfach nicht coachen, dass jemand mit 3 Schritten aus dem Vollsprint stehen bleibt. Und das können manche, und manche können es nicht. Und deshalb, wenn man so ein Comeback zum Beispiel, das ist eine der schwierigsten Routen, finde ich, einfach von dem Start-Stopp-Moment, weil man halt im Vollsprint ist nach 15 Metern und dann muss man halt stoppen und in die andere Richtung Gas geben. Und wenn ich ein paar Comebacks gesehen habe, dann weiß ich eigentlich, ob ich mit dem Spieler, ob ich denke, dass man den gut coachen kann und dass der auch andere Routen gut lernen kann. Weil halt dieser krasse Richtungswechsel, das ist halt wichtig, dass er da explosiv abbremsen kann quasi und dann auch wieder explosiv Gas geben.
Okay.
Sehr schön. Dann würde ich sagen, wir gehen weiter zu euren Tight End Rankings. Habt ihr da auch eine Top 5 gemacht oder ist das kleiner ausgefallen bei euch?
Also ich habe Top 5, können wir über weniger reden.
Ich habe 5 angeschaut, deshalb habe ich eine Top 5.
Nice, sehr schön.
Ich habe mehr als 5 angeschaut. Dann fangen wir mit deiner Nummer 5 an. Wen fandest du denn am schlechtesten von denen, die du geschaut hast?
Meine Nummer 5 ist Hunter Long aus dem Boston College. Auch. Sehr gut.
Sehr guter Teilnahme auf jeden Fall.
Mega guter Teilnahme. Und ich finde er ist ein bisschen, sieht er aus wie ein Hunter Henry, von dem, wie er spielt. Er ist nur nicht ganz so explosiv. Ansonsten, ich fand sein Blocking ganz gut. Er hat auch als Wingback relativ viel gespielt und hat deshalb halt Kickouts und so weiter spielen müssen und hat auch teilweise halt Ends blocken müssen in Pass Protection. Und da fand ich ihn echt nicht schlecht. Und er hat auch smartes Route Running auf jeden Fall an den Tag gelegt. Aber er poppt jetzt nicht beim Route Running oder also ja, er hat jetzt nicht so eine krasse Acceleration oder irgendwas. Deshalb, ich finde ihn einfach solide, ganz guter Blocker. Was will man mehr von einem Tight End? Jason Witten hat daraus eine Karriere gemacht, die Hall of Fame würdig ist.
Ja, er ist nur nicht ganz so schlau, würde ich behaupten. ja, ich denke, das ist, für mich ist das eine solide Nummer 2. Er bringt so ein bisschen was after the catch, er hat so eigentlich ganz gute Hände, ja, fängt gute One-on-One-Balls, hat er schon viel als Blocker gezeigt, also wie du gesagt hast, als Lead-Blocker, als Puller im Second Level, wo der Leute einmal gerne überfährt. Ja, aber für mich auch keine Special Trades, wo man denkt so, oh ja, das mit der Nummer 1 Tight End. Genau. Dann kommen wir zu deiner Nummer 4.
Bin gespannt, ja, da bin ob ich mir bleiben. Da war ich mir sehr unsicher, wie ich es valuen soll. Meine Nummer 4 ist deshalb Brevin Jordan geworden.
Meine auch.
Den habe ich mal in Madden gedraftet. Und seitdem finde ich ihn super cool. Ich finde auch den Namen mega geil, muss ich erstmal sagen. Er sieht physisch auf jeden Fall erstmal aus wie ein Tight End. Das ist ein richtiger Schrank. Ist ein guter Receiver auch und hat ziemlich guten Speed, finde ich. Aber ich fand sein Blocking oft underwhelming. Und ich weiß nicht, ich habe auch das Gefühl, dass es eher mental war, dass er halt oft keinen Bock hatte zu blocken. Ja. Wie hat er dir gefallen, Johnny?
Ja, für mich war es der fast most explosive guy vielleicht, also außer Kyle Pitts. Ich glaube, da können wir sind uns einig, dass wir über den in einer anderen Kategorie reden müssen. Aber der hat echt eher so H-Back-mäßig hat gute Jack-Ability gezeigt, ist über ein paar Leute drüber gefahren. Ja, ist eigentlich echt relativ schnell. Ja, ist ein bisschen kleiner wie die meisten in der Klasse, also ist nur 6'3, also 1,90, die meisten sind eher so 1,95 und aufwärts. Ja, aber wie du gesagt hast, überhaupt keine Blocking-Ability. Ein paar Reps gesehen, wo er als Pass-Blocker aufgestellt wurde oder benutzt wurde und einfach auf dem Boden lag. Instant. Ja, und seine Hände sind jetzt auch nicht special, also ist also ein bisschen Bodycatcher.
Ja. Also. Nicht so natural.
Ja, aber ganz guter Athlet. Ja. Kriegt sicher seine Rolle in der NFL, aber ja, für mich auch nicht der Typ, den ich unbedingt will. Ja. Dann bin ich auf deine Nummer 3 gespannt.
Meine Nummer 3 ist Tommy Tremble. Ich glaube, so spricht man ihn aus Notre Dame. Ja. Ich finde, er ist relativ explosiv und ist ein guter Blocker auf jeden Fall. Und was mir am besten an ihm gefallen hat, dass er so krass versatile ist. Und ich finde, dass eigentlich jedes Team so einen Typen brauchen kann, der Fullback, Tight End, Wingback, alles spielen kann. So ein bisschen den Taysom Hill, Kyle Juszczyk-Rolle, sag ich mal. Und die spielt er gut. Und ich denke, in der richtigen Offense könnte der auch echt geil werden. Er wird nie so krasse Zahlen haben, aber ich glaube, dass er ein wichtiger Teil von dem Team sein kann und für eine Offense.
Ich habe Nummer 2 und Nummer 3 echt lang überlegt. Ich glaube, bis jetzt so ungefähr. Aber ich nehme Pat Freimuth auf meine Nummer 3.
Freimuth.
ja, das ist eher dieser typische Tight End 6'5", also 1,95, 120 Kilo, sowas in die Richtung. Also echt ein Riesentyp. Hatte die Season jetzt leider ein bisschen Injury-Probleme mit einer Schulter, also so Torn Labrum oder sowas. Hat trotzdem gespielt. Ja. Aber dann war ich dann Opt-out late in the Season und musste operiert werden. Seine Negatives sind so ein bisschen, ja, er hat nicht viele verschiedene Routen irgendwie machen müssen und nicht so super elusive als Route Runner. Also ist jetzt nicht so der Typ, der nicht der Travis Kelce, der von alleine frei wird, sondern eher der Jason Witten, der weiß, wo er hin muss, so nach dem Motto. Ja, dafür hat er Natural Hands, also fängt fast alles. Und ja, sehr guter Runblocker, hat auch als Wingback, wie es das du bezeichnest, gespielt, also off the line. Und dann als Leadblocker, also hat er auch ein paar Pulls im Second Level, oder Leute ja gut überfahren hat. Ja. Und ist auch ganz gut mit dem Ball in der Hand, also läuft gerne mal über Leute drüber. Ja. Genau. Gehen wir davon aus, es ist deine Nummer 2.
Ist meine Nummer 2 geworden. Ich habe mir auch aufgeschrieben, Runs with Purpose. Also das gefällt mir echt ganz gut an ihm, dass er einfach Leute überfährt. Seine Hände sind mir auch aufgefallen. Finde ich sehr solide. Und ja, einfach gute Power und klassischer Tight End. Also ich glaube auch, dass er in der klassischen Tight End-Rolle wahrscheinlich der Beste im Draft ist. Aber die Tight End-Rolle ist ja in jeder Offense ein bisschen anders. Und deshalb haben wir einen anderen Spieler auf der 1, der nicht der klassische Tight End ist.
Nee, aber ich muss erst meine Nummer 2 praisen. Tommy Tremble, ich glaube, du hast den ein bisschen, oder du verkaufst den unter Wert, glaube ich. Für mich war das, ich glaube, von allen Spielern, die ich angeschaut habe, mein Favorite Watch. Ich glaube, ich habe kein Tape gesehen, das mir so viel Spaß gemacht hat beim Anschauen. Jeder zweite Block ist einfach ein Typ, der in der Seitenlinie drin liegt und auf die Bank gesetzt wird. Das war richtig special. Und ich habe mir aufgeschrieben, das erinnert mich ein bisschen an George Kittle im College. Da hat er ähnliche Production, da hat er auch keine Saison über 300 oder über 350 Yards im College, weil er einfach der Leadblocker war, der wurde eher, das was er auch viel gemacht hat, so Wheels, so Sneaks, wo er halt einfach so als Blocker verkauft wurde und dann halt rausgekommen ist. Ja. Und er ist super athletisch, also ich glaube, er ist jetzt ein Pro, der irgendwie 4-5 oder so gelaufen. Ähnliche Zeit wie George Kittle und Fassbar. hat er auch einen 36-inch Vertical, also auch sehr explosiv, neben nur guten Endspeed. Und hat auch schon Deep Targets, die er bekommen hat, hat eigentlich alle gefangen. Ja. Ich bin guter Dinge, dass das der Surprise-Typ auf der Tight End Position wird.
Also, Dynasty Fantasy Football Spieler, ihr wisst, wen ihr targeten müsst.
Ja. Der hat einfach Spaß gemacht. Das war einfach Tape, das einfach Bock gemacht hat. Da freut man sich wieder drauf.
Football mir hat er auch mega gut gefallen. Also, ja. Aber ich sehe ihn eher in der, aber ich denke auch, dass er in die andere Rolle sich reinentwickeln kann, hat der Kittel auch gemacht. Aber mir ist er halt eher als Kyle Juszczyk quasi aufgefallen, der ja auch ziemlich athletisch ist.
Ja. Aber er ist halt 6'3", also er ist ein bisschen kleiner wie Kittel, gibt da nicht ganz so viel Target. Er wird wahrscheinlich nicht George Kittle werden, aber ich glaube, dass er ein sehr explosiver Player sein kann. Ja.
Ja. Speaking of explosive, bist du jetzt bereit? Ja,
jetzt bin ich ready. Jetzt können wir über Kyle Pitts reden.
Geil. Der beste Receiver aus Florida, der ein Tight End ist. Riesentyp, ziemlich schnell. Ich weiß nicht genau, der ist eine 40 an seinem Pro Day gelaufen, 4-5 auch oder so.
Nee, 4-4-6 oder so, also 4-4 glaube ich sogar.
Ja, also plus 0,1.
Ja, also 4-5 im Draft.
Aber mega Elite Speed für einen Tight End. Ziemlich gute Hände und seine tiefen Routen sind echt krass gut gewesen. Beim Blocking findet er auch die richtige Position. Er drivet den Typen nicht, aber er stellt seinen labbrigen Körper dazwischen, was in der NFL auch reicht meistens. Aber es muss er auch gar nicht. Also ich glaube nicht, dass von ihm so viel als Blocker erwartet wird. Und ich glaube, dass er so ein bisschen wie ein Darren Waller 2.0 wird. Vielleicht noch geiler und explosiver. Deshalb die Nummer 1.
Ja, war auch meine Comp. Darren Waller, ähnlicher Spieltyp, der ist ja auch im College bist du Receiver gewesen, oder? Leon, du kennst die besser.
Er war nur Receiver. Ja. Er war nur Receiver bei Georgia Tech. Aber die sind halt auch viel gelaufen und da muss ich kurz für Waller eine Hand ins Feuer legen, der blockt halt auch in der NFL. Ja. Also nicht, dass man die jetzt so vermischt.
ich habe mir ein bisschen aufgeschrieben, mir ein bisschen daran gestört, dass eigentlich alle seine Splash-Plays eher als Receiver wie als Tight End waren. Also er wird nicht der traditional Inline Tight End, wie es Kittle oft ist, sondern eher so in der Kelsey oder Waller Rolle, die viel Receiver spielen, viel Slot. Ja. Aber da entwickelt sich die NFL hin, er wird auf alle Fälle productive werden und er ist auf alle Fälle Elite in dem, was er macht, aber wenn er falsch benutzt wird, hat er trotzdem seine Schwachstellen.
Ich glaube auch.
Und was für mich seine größte Stärke war, vielleicht nur so eine Kleinigkeit, aber die echt viel Unterschied machen kann, warum er so viele Jump Balls und Verticals gewonnen hat, dass das, glaube ich, der beste Pullback-Spieler war, den ich je in meinem Leben gesehen hat. Roman lacht, ist ein Drill, den wir viel machen, einfach weil das den größten Unterschied macht bei einem Jump Ball. Das einfach die Ability, dass wenn man dem zum Ball hochgeht, den Ball fängt und sofort den Rücken zum Defender bringt, also dass der Ball möglichst weit weg vom Spieler ist. Und wenn man nur seine Highlight-Tapes von Kyle Pitts anschaut, alle Flies, die er fängt, dort dreht er sie in der Luft um 180 Grad und der Defender sieht nur seinen Rücken und hat überhaupt keine Chance, den Ball irgendwie zu spielen. Deswegen fängt er eigentlich alles, was vertical irgendwie zu ihm geworfen wird.
Mhm.
Und da ist er einfach Difference Maker. Und mit seinem Speed, er ist after the catch echt great. Er ist vielleicht nicht so physical und läuft über Typen drüber, aber er outrun der einfach Second Level Defender. Und da ist er schon special in dem, was er macht.
Ja. Ja, ich denke auch, dass er so ein Dreier-Receiver, Tight End quasi wird, der in einer guten Offense halt auch immer gut rumgemotioned wird, um einfach ein gutes Matchup für ihn zu finden. Und dann, man kann eigentlich nichts richtig machen gegen ihn, denke ich. Gegen einen kleinen Cornerback hat der Cornerback keine Chance, gegen einen Linebacker no way, gegen Safety eigentlich auch no way. Du kannst eigentlich nur deinen besten Corner hinstellen und ja, dann hattest du aber halt die anderen Receiver, die dann keinen besten Corner mehr haben, der sie deckt. Also der ist auf jeden Fall ein Mismatch und ich hoffe, dass er in ein Team kommt, wo er auch dann richtig benutzt wird.
Wie seht ihr das im Vergleich zu den Receivern jetzt? Ihr habt ja beides angeschaut. Wenn jetzt unabhängig vom Need, wenn ihr einfach einen Playmaker braucht, würdet ihr wenn ihr einen Top 10 Pick hättet, eher Pitts nehmen oder euren Lieblingsreceiver, also Jamar Chase? Oder Chase. Man kann es auch anders sagen, wo würde Pitts in euren Receiver-Ranking drinstehen?
Wahrscheinlich.
Aber auf alle Fälle in der Top 5.
Ja, ich glaube so 4, 5 rum. Also ich glaube nicht, dass er meine Top 3 sprengen würde, weil einfach dieses Game-Breaking-Element, das hat er nicht ganz so. Und das hätte ich gern. Und auch die Top 3 Receiver, die machen dir auch einen richtig geilen Slot-Receiver. Ja, deshalb würde ich, aber er ist auf jeden Fall ein Top 5 Receiver auch. Das ist schon.
Und er hat andere Stärken. Also er ist für mich auch Top 5 Draft Pick Value. Also ich wäre jetzt nicht sauer, wenn Atlanta an 4 einen Tight End nimmt, weil sie sagen, mit Julio und Ridley sind sie bedient für die nächsten 2-3 Jahre.
Ja, wie seht denn ihr das vom Blocking her? Also, dass das noch deutlich besser werden kann oder das ist ja so das größte Manko, was ihm angekreidet wird sozusagen.
Ja.
Also man sieht ja oft, ob jemand einfach nicht weiß, wie man blockt oder ob er keinen Bock hat oder so. Wie war das bei ihm?
Ich glaube, also er hat den Block immer gut angegriffen quasi, den Spieler, und war dann in der Striking Distance, hat den Block angesetzt. Und hat dann aber einfach nicht gedrived. Ich weiß nicht genau, wieso. Vielleicht ist es, also wahrscheinlich irgendwie eine Mentalitätssache, die ihm dann in der NFL rausgecoacht wird.
Ja.
Ich glaube, da ist alles da. Vor allem, weil er, wenn er blocken muss, eigentlich immer die richtige Position hatte, so wie ich es gesehen habe. Also er war nie, also er hat nie einen dummen Winkel genommen. Und das ist ja eigentlich schon mal der Tod, wenn man einen Block machen will und im falschen Winkel dasteht, dann wird es ein Holding oder du blockst gar nichts.
Ja, genau. Ja, okay.
Ich finde, das trifft ganz gut. Er ist, denke ich, keine Liability im Run-Game, wo man sich denkt, so, oh, wenn der auf dem Feld steht, ist es sicher ein Pass, weil bei dem können sie nicht laufen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man sich denkt, ich call jetzt einen Run hinter Pitts Arsch, weil da ist auf alle Fälle eine Lücke.
Ja.
Ja.
Dabei kann man ja dann Kadarius Toney draften in der zweiten Runde. Oder dritten.
Oder, ja. das sind die 5 gewesen, die du angeschaut hast, oder?
Ja. Hast du was? Ich habe noch 2 mehr angeschaut, aber die habe ich noch nicht, da habe ich mir nichts zu aufgeschrieben.
Hast du Bushman gesehen?
Ich glaube schon.
BYU?
Wahrscheinlich schon, aber nicht so richtig bewusst. Also wenn mehr als ich Zach Wilson geschaut habe.
Der hat sie vor der Saison das die Achillessehne gerissen. Deswegen dieses Jahr nicht gespielt. War aber in den 3 Seasons davor Leading Receiver bei BYU als Tight End. Hat irgendwie 700, 500, irgendwie sowas in die Richtung. Schon als Freshman, also hatte 3 Jahre Production. Und das ist mein Sleeper Tight End. Ich glaube nicht, dass der vor der 4., 5. Runde irgendwann geht. Aber das könnte, meine Comp für ihn war Gesicki. Der ist auch 1,96 oder so groß und auch eher ein bisschen dünnerer Typ, wie es Gesicki halt auch ist. Aber gewinnt viele Vertical Routes down the seam, die ja Zach Wilson viel geworfen hat. Die Gesicki ja auch viel fängt, einfach gerade auslaufen und über den Typen drüber fangen. Und hat er auch super Hände, hat eigentlich alles gefangen, was zu ihm geworfen wurde. Ja. Das war mein Sleeper.
Ich finde, der sticht auch ziemlich raus, wenn man sich Zach Wilson Tape anschaut. Also der ist mir auch da aufgefallen und ich dachte mir, oh krass, wer ist denn das? Also hab mir dann den Namen gemerkt. Ich finde, wenn man Zach Wilson Tape schaut, also wenn man Tape von jemand anderem schaut und dann bemerkt man einen anderen Spieler, das spricht auch schon immer sehr viel für den Spieler.
Ja. Er ist auch nicht so der richtige Move im Run-Game, wie Spitz jetzt auch ist und Gesicki ja auch nicht. Der ist auch nicht so. Die sind halt alle sehr groß und ein bisschen dünn und haben deswegen einen schlechten Schwerpunkt und so. Deswegen moven sie wahrscheinlich Leute nicht so gut. Aber der kann schon auch ein geiler Threat werden im Passing-Game. Für jemanden, der Risk nehmen will mit einem Typen, der heute eine Injury hatte.
Sehr schön.
Und schon relativ alt ist, weil er ist krasser Christ und war auf irgendeiner Mission, bevor er ans College ging, in Chile oder so.
Krass.
Fun Fact am Ende.
Ja. Crazy. Alright, dann wird er wahrscheinlich ein Texan. Ja gut, jetzt sind wir durch mit allen Skill-Positions. Sehr schön. Gibt keinen mehr, über den ihr noch reden wollt, oder? Nicht, dass ich euch jetzt das Wort nehme.
Nee, alles gut.
Sehr schön. Dann sind wir auch durch mit der Folge heute schon. Der Ale hat aber gleich noch was ganz Witziges vorbereitet, weil wir vorhin gesehen haben, dass T.Y. Hilton eigentlich gar nicht T.Y. heißt, sondern Eugene Hilton. Und wir fanden das so witzig. Und Ale hat ein ganzes Segment draus gemacht. Da freue ich mich jetzt noch sehr drauf.
Ja, also zum kleinen Einstieg. Ein Namen, den man wahrscheinlich noch nie gehört hat. Quinn Torres Lopez. Ich weiß nicht.
Doch, ich hab's schon gehört. Ja, ich weiß, wer war das? Ah, scheiße.
Ich weiß es.
Wenn du mir du weißt es?
Ja.
Ah, krass. Ja. Ich bräuchte einen Tipp, wenn du einen hast, für Roman und mich.
Das Team, wo er spielt, ist ein Vogel.
Boah.
Ach,
J.J. Arcega-Whiteside? Nee.
Nee.
Ja, nee, ich weiß es nicht. Ich habe aber nicht schon mal gehört, die beiden Namen.
Also Lopez ist der erste Nachname, der zweite Nachname ist Jones. Den wollte ich nicht sagen, weil es
Ah, ja, genau. Ja,
Julio Jones.
Julio Jones. Genau.
Und ja. Dann einer, der, ich glaube, ja, also ein besonderer Name, also der fand ich sehr witzig, als ich ihn gelesen habe, und zwar Haseem Treshorn ist der Vorname.
Ja, das weiß ich.
Ich weiß.
Wissen es die anderen? Der Roman sicher.
Ich glaube, ich weiß es auch.
Ja.
Ich glaube, der Safety, oder?
Genau.
Ja, genau.
Okay.
Johnny, weißt du, welcher Safety so heißt?
Der hat schon Green and Gold gespielt, Johnny.
Haha. Ja, genau. Ja.
Okay. Ich habe ja schon gelesen, aber den habe ich mal nicht gemerkt.
Hashawn Treshorn Clinton Dix heißt er eigentlich.
Der heißt extra Haha, weil sein Name falsch ausgesprochen wird. Weil der heißt Hashawn, der heißt Haseem. Und deswegen hat er sich so umnennen lassen, dass er nur noch HH genannt wird, weil jeder seinen Namen falsch ausgesprochen hat.
Ah, sehr nice. Okay.
Ja. Okay, und jetzt habe ich zwei Vornamen. Einmal Charles und einmal Vincent. Einer davon gehört zu Aaron Rodgers und der andere zu Joe Flacco. Welcher gehört zu welchem? Charles und Vincent, Aaron Rodgers oder Joe Flacco?
Boah. Ich finde, Charles passt besser zu Aaron. Nee, ja. Aaron Vincent klingt besser. Ich sage, Vincent gehört zu Rodgers. Joe ja, Charles Flacco ist auch sexy.
Ja, und ich nehme auch Vincent für Rodgers. Aber ich dann weiß es nicht.
Gegen den Sturm.
Ja, also es ist Aaron Charles Rodgers und Joe Vincent Flacco. Und dann, nice.
Sind es zweite Namen oder ist es Doppelname? Ja, das ist
der zweite Name.
Okay.
Also jeweils. Also deswegen wird nicht so viel drüber gesprochen, es ist halt einfach Zweitname. Dann, witziger Name, es gab einen Spieler in der NFL, der ist inzwischen retired, der hieß Eliza. Hat wahrscheinlich, also
und man kennt ihn.
Ja, einer der bekanntesten auf seiner Position.
Ah, krass.
Eine ganze Familie in der NFL.
Ah, von den Mannings einer.
Genau.
Ja, das habe ich schon mal gehört, aber ich weiß es nicht mehr.
Nee. Er heißt Eliza Nelson Eli. Manning.
Ja, Eli. Nice.
Crazy.
Dann, ich weiß nicht, kennt jemand von euch den vollen Vorname von Von Miller?
Ja, na, ich habe ihn schon mal gehört. Von Trasheron oder irgendwie sowas.
Das war ja, Trasheron ist ja Clinton Dix.
Ja, ich habe ihn schon mal gelesen auf Wikipedia und dachte mir auch, wow,
ja, das ich weiß ich noch. Ich habe ihn gelesen und ich hatte keine Ahnung, wie man den ausspricht. Und zwar heißt er Vonnie B. Und dann so ein Apostroph wie Sean Miller. Sean Miller irgendwie, also auch sehr interessant. Und dann,
ja, genau. Ah, ich weiß es wieder. Die haben nämlich in dem Podcast mal drüber geredet und es ist Beaver-Sean. Das ist Vonnie Beaver-Sean ausgesprochen. Vonnie Beaver-Sean Miller. Dann
noch bleibt bei Vaughn.
Ein kleines Special. Ja. Moment. Und zwar gibt es einen Quarterback in der NFL, der heißt mit ersten Namen Rain, wird aber nie ausgesprochen. Wisst ihr, wer der Starting Quarterback ist?
Starting Quarterback?
Ja. Starting Quarterback, der mit Rain erster Vorname.
Ich nehme mal an, dass er schwarz ist.
Wow.
Wow.
ich sag
Russell Wilson.
Ich auch.
Ich sag Jalen Hurts.
Ich habe irgendwie auch an Russell Wilson denken müssen.
Nee, also der ganze Vorname ist Rain Dakota.
Ah, also ja, stopp. Prescott.
Ja. Ja. Ah,
Dak. Das ist halt nur der Abkürzung vom Dakota.
Ja, Dakota wusste ich sofort. Ja, aber Rain ist ja sau witzig.
Ja, und dann habe ich noch einen kleinen Rückblick, so zum Abschluss. Und zwar, wie war der richtige Vorname von Bo Jackson? Er war nicht Bo oder Robert.
Boston, keine Ahnung.
Nee, also es kommt kein B und kein O vor im Vornamen.
Oh. Mhm. Ah, ach so, nee.
Als Raiders-Fan müsste ich das ja eigentlich wissen, deswegen ist das gerade ein bisschen peinlich. Ich habe den bestimmt auch schon mal... Ja, nee.
Wahrscheinlich hat er einfach so komplett anders geheißen, so Jamarcus oder so.
Ja, genau. Ja, Markus, ja, genau.
Vincent and Edward Jackson hieß er.
Ja.
Kurz Bo.
Ja, total obvious. Ja. Kann man da nicht drauf kommen. Nice.
Genau.
Witziges Segment.
Sehr
die
schön.
Die Amis, Alter. Ja. Auf die Namen muss man erst mitkommen.
Also, ja, da gab's schon, also, wir machen da ein jährliches Event draus, dass wir uns über die Namen lustig machen, die es im Draft gibt.
Wow.
Ja, aber es ist auch einfach grandios. Und
ja,
auch im College allein, da war auch, da gab es auch Listen mit den besten Namen, da war auch HH Clinton Dix immer drauf. Hm. müsste jetzt nochmal nachschauen, welche da noch drauf waren, aber das machen wir dann nächste Folge mal.
Ja. Mir fällt das nur noch einer aus der Highschool ein. The coldest to ever do it.
Genau.
Aber ja, genau. Ich glaube, manche Eltern wollen auch, dass ihre Kinder Profisportler werden, weil was anderes können die mit dem Namen nicht machen.
Ja. Ich habe die Liste auch da. The coldest to ever do it, Crawford. Das war die Nummer 1. The coldest ist der erste Name. Und to ever do it ist der zweite Name. Dann gab es Nummer 2, General Booty. Den fand ich auch sehr gut. Kobe Buffalo Meat. Ich weiß nicht, wie man zu dem Nachnamen kommt. Smoke Monday finde ich ziemlich geil, wenn du Skill Position spielst.
Das ist die B von Auburn, glaube ich.
Ah, cool. Major Payne, grandioser Name für einen Defense-Spieler. Und der lustigste fast Vorname ist einfach Athletic Jones. Wenn du so überzeugt von deinen Genen bist, dass du dein Kind Athletic nennst, dann Glückwunsch.
Das machst du dann später mal, oder Leon?
Ja, genau. Er wird ja eh der Schnellste in jeder Klasse, in der er je sein wird. Athletic. Yes. Sehr nice. Schön. Alright, damit sind wir durch. Nächste Woche haben wir uns, glaube ich, die Big Uglies vorgenommen. Die am meisten unterschätzten bei den Casual-Fans. O-Line und D-Line schauen wir uns an. Und reden da, glaube ich, einfach nur über die besten Spieler im Draft. Wir wissen schon, dass wir uns damit nicht so perfekt auskennen, deswegen glaube ich, lassen wir das mit den Top 5s, aber reden für euch einfach über jeden Namen, den man kennen muss, so Road Grader, die Leute einfach bewegen können und die so in den Top Rounds projected sind, damit, wenn euer Team die draftet, ihr auf jeden Fall mal gehört habt, was die gut können, was sie vielleicht weniger können. Aber von den Rankings halten wir uns da, glaube ich, fern, weil wir uns da nicht gut genug auskennen. Aber wir reden für euch auf jeden Fall über jeden, über den man reden sollte. Yes. Alright, Jungs. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Bleibt nichts mehr zu sagen. Hören wir uns nächste Woche wieder.
Jo, freu mich.
Servus. Bye.